Herr Jesus, danke schön, dass wir deine Macht und deine Herrlichkeit besingen dürfen, weil es wahr ist, dass du unvergleichlich bist. Und das, was wir heute dir auch gesagt haben und uns zugesprochen haben über unser Leben, dass du bleibst bis in Ewigkeit und wir mit dir rechnen dürfen, ist so ein großes Vorrecht. Dank sei dir dafür, für diese Gnade, für dieses Geschenk. Jesus, und der Tod konnte dich nicht halten, denn du hast ihn besiegt und deine Kraft ist stärker und größer. Und Herr, wir beten und ich spreche es aus, auch dass heute Morgen hier in unserem Gottesdienst diese Kraft und diese Stärke und deine Gegenwart spürbar ist und erlebbar. Herr, dass unsere Herzen aufbrechen und sich öffnen für das, was du vorbereitet hast und schon hineingelegt hast in diese Zeit heute Morgen. Herr, ich danke dir, dass du da bist und ohne dich könnten wir heimgehen. Wo du fehlst, macht Gottesdienst keinen Sinn. Aber du hast verheißen, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, da bist du mitten unter ihnen. Jesus, und wir sind in deinem Namen hier versammelt. Du hast heute Morgen die Autorität, die Kraft und die Macht, deinen Willen zu tun und das, was dir wichtig ist für uns. Danke, dass das Segen, dass das Heilung, dass das Befreiung ist. Amen. Ganz herzlichen Dank euch für die starke Zeit. Hört ihr mich gut, ja? Super. Ich habe ja vor einer Zeit schon die Predigtreihe angefangen, wie gehe ich damit um? Und es sind einige Punkte gewesen, die wir miteinander angeschaut haben. Und ich habe also den Überblick nochmal mitgebracht, zumindest von den meisten. Eine Folie weiterklicken. Dankeschön, Axel. Das sieht man so einige Themen. Von den Gefühlen über Verlust, über Finanzen, Scheitern und auch Ernte Dank war dabei. Hat ja Miriam gepredigt. Ganz klasse. Aber heute ist mir ein Punkt wichtig, der noch über all dem ganzen Wichtigen steht. Und ich denke, dass an der Stelle auch Gottes Herzschlag mitgeht. Und ist wahrscheinlich auch ein Punkt, wo wir noch mit am meisten herausgefordert sind. Und zwar geht es mir darum, um Mission. Wie gehe ich damit um? Mission, wie gehe ich damit um? Das ist ein ganz umstrittenes Thema in der heutigen Zeit. Und jeder meint es vielleicht noch besser zu wissen, wie es funktioniert und wie es geht. Und dann kommen ganz viele Schlagwörter wie Respekt oder auch Toleranz, weil man Mission heute sehr negativ belegt hat. Unter Mission verstehen manche Gewalt oder Kreuzzüge oder irgendwelche islamistischen Extremisten, die ihre Mission machen. Man sieht da drin Intoleranz, Ausgrenzung von anderen Menschen. Oder auch Fundamentalismus, dass man andere einfach nicht stehen lässt und denkt, man muss sie zu dem Gedanken zwingen, den man selber hat. Aber Mission ist ein Vermächtnis Jesu. Das ist der, der uns seinen letzten Willen gesagt hat und in der letzten Stunde uns Menschen einen Auftrag gegeben hat, der hat uns gesagt, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Und da macht er nicht Stopp. Sagt er nicht, also bis Judäa oder vielleicht auch noch Samaria, sondern er sagt, und darüber hinaus. Und dann geht es darum, klare Schritte zu tun. AVC sagt, klare Worte und starke Taten. Jesus sagt hier klare Schritte. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und auch mit klaren Worten, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende der Welt gekommen ist. Eigentlich muss ich sagen, ist es genau das, was ich mir wünsche. Ich hätte gern einen starken Held an meiner Seite und einen, der immer bei mir ist. Ey, was kann dir passieren, wenn du den an deiner Seite hast, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden? Und was soll auf dich zukommen, wenn er dann noch zu dir sagt, ich bin immer an deiner Seite, ich bin immer bei dir, in jeder Situation, in den jungen Jahren genauso wie in den alten, in den schwereren Zeiten. Und wisst ihr, das Leben wird mit dem Alter eher unbequem. Wenn man denkt, man verlagert viel in das Alter, dann ist das eine schlechte Angewohnheit. Die Bibel sagt darüber, dass dann Tage kommen, die wir nicht so mögen. Und wer noch Eltern haben darf oder auch Senioren begleitet, der weiß, wovon ich rede. Wenn man Eltern oder Großeltern hat, die in dieser Zeit drin stecken, dann weiß man, das ist nicht mehr der Zeitpunkt, wo man alles nachholen kann, was man in seiner Jugend oder in seiner Zeit der Kraft verschoben hat. Jesus sagt, ich bin immer bei dir. Er hat die Macht und er möchte das als deine Gewissheit hineinlegen in dein Leben. Kannst du das glauben? Jesus hat alle Macht. Lass uns mal sagen, Jesus hat alle Macht. Wenn du glaubst, dass Jesus bei dir ist, dann sag, Jesus ist immer bei mir. Wisst ihr, was jetzt schön ist? Ich habe das laut auch für mich ausgesprochen. Nicht nur ich für euch. Und das ist eine Sache, die müssen wir uns gegenseitig immer wieder zusagen. Ich weiß, ich werde auch immer wieder vergesslich und ich bin so dankbar über Menschen an meiner Seite, die mich an Dinge erinnern. Und ich muss an viel erinnert werden, das nicht so wichtig ist wie das, dass Jesus alle Macht hat und dass er immer an meiner Seite ist. Und wenn du eines mitnimmst aus diesem Gottesdienst, dann wäre das für mich schon das Wichtigste. Wie gehen wir nun mit diesem Vermächtnis und diesem Auftrag um? Oder anders gefragt, was hat Mission eigentlich mit mir und mit uns als Gemeinde zu tun? Als ich in der Vorbereitung war, habe ich mir mal wirklich eine Stunde Zeit zum Gebet genommen und habe gedacht, hey Jesus, bevor ich jetzt tiefer eintauche, möchte ich von dir wissen, was deine Gedanken sind über Mission und über das, was dein Herz bewegt. Und dann habe ich so einen Kreisel gesehen, wo ich gedacht habe, was hat ein Kreisel mit Mission zu tun? Und ich habe das nicht verstanden. Und ich bin dann mal nach der Zeit, als ich mit Jesus drüber gesprochen habe, für was so ein Kreisel steht, ich habe mal dann einen selber gemacht, habe ich Gott gefragt, was bedeutet es mit diesem Kreisel? Guck mal, der hat einen Kern hier, in der Mitte, und außenrum viel Material. Und wenn man so einen Kreisel in die Hand nimmt, habe ich früher als Kind immer gedacht, das ist ein ziemlich unspektakuläres Spielzeug. Das muss man höchstens, taugt es für langweilige Predigten oder langweiligen Unterricht oder sowas, wenn man eh nichts anders tun darf. Aber als Kind, ich habe nie mit dem Kreisel gespielt. Das war für mich unspektakulär. Aber eins ist mir wichtig geworden, als Gott zu mir gesprochen hat, für mich ist der Auftrag wie ein Kreisel, dass ich gedacht habe, ich frage euch mal, was denkt ihr, sind die wesentlichen Dinge für einen Kreisel, dass er funktioniert? Auf jeden Fall. Physikalische Grundlagen. Das heißt, wenn es keine Erdanziehung gibt, dann
Kann er nicht. Fliegt er rum wie alles andere auch. Eine gute Spitze. Dass es gleichmäßig verteilt ist. Ganz sehr gut. Und je größer, umso besser. Genau. Dass er gedreht wird. Sonst fliegt er nur da. Noch jemand? Eine Zentrierung. Dass die Zentrierung stimmt, das ist die Masse außenrum. Da habe ich gedacht, wenn ich das mal anschub, seht ihr, der Kreisel funktioniert. Würde denn auch ein selbstgebastelter funktionieren? Ihr seid gut. Vielleicht. Gucken wir mal. Weiter runter. Ich bin auf alles eingestellt. Der kann's, der hat's auch gelernt. Wir hatten noch gesagt, es muss eine Spitze haben hier. Ist ein Nagel. Also so rum und so rum funktioniert es nicht. Er hat nicht das Zentrum und hat genau das, was Jo auch gesagt, er hat nicht die Masse so um sich rum, dass er funktionieren kann. Und wisst ihr, für mich ist Gottes Wort und sein Auftrag, den er uns gegeben hat, dass Gemeinde funktionieren kann, muss es in einer Balance sein. Und der, egal wie schön er ist, ich habe extra noch ein Muster drauf gemalt, damit er vielleicht durch die Schönheit will, weil ich würde auch nicht wollen, wenn ich hässlich aussehe, aber es hat nichts gebracht. Und als ich mit Gott dann darüber gesprochen habe, gesagt, warum funktioniert mein Kreisel nicht? Hat er mich daran erinnert und hat gesagt, Alexander, wenn wir als Gemeinde alle Strukturen gelegt haben, den roten Teppich ausgerollt haben, wenn wir bereit sind, über eine Welcome Lounge Menschen zu begrüßen, wenn wir bereit sind, sie hineinzunehmen über Ready, Steady, Go, wenn wir bereit sind, Gottesdienste zu feiern und zu halten, damit jeder es verstehen kann, und wenn wir bereit sind, dass wir Kleingruppen haben, wo man sich zu Hause fühlen kann, wo man ankommt, und wenn wir bereit sind, noch viele Dinge zu tun, wie Ehearbeit oder miteinander wandern und was alles so wichtig ist, aber wir unsere Leidenschaft, unser Herz nicht in verlorene Menschen hineingeben, dann funktioniert es nicht. Dann sind wir wie mein selbstgebastelter Kreisel, weil das Zentrum der Gemeinde nicht stimmt. Das ist so. Und das kann man noch schön streichen und man kann es noch schön machen, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Er sieht aus wie ein Kreisel, hat bessere Bedingungen, weil genau wie Jo sagt, es ist größer, mehr Masse. Habe ich auch gedacht, der wird hundertprozentig funktionieren. Und da ist was verrückt. Was noch interessant war, ist, das erste Mal, als ich ihn durchgestochen hatte, hat er funktioniert. Und dann habe ich ihn eingesteckt, auseinandergebaut, hochgenommen, in mein Büro wieder zusammengebaut und ausprobiert und danach ging er nie wieder. Und für mich ist es eine Sache, und deshalb sage ich, ist es das wichtigste Thema von allem, auch geworden in der Vorbereitung, dass wir unbedingt diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben haben, neu zentrieren müssen. Und zentrieren heißt, in die Mitte bringen. In unser Denken, in unser Handeln, in unser Gebet, in unsere Vorhaben. Und mir geht es überhaupt nicht um einen Appell, einen Aufruf, mehr und schneller und größer oder weiter oder höher, was weiß ich. Sondern mir geht es darum, zu zentrieren. Um was geht es, Jesus, für dich und für mich, für seine Gemeinde in allererster Linie? Und hier geht es darum, geht hin, mache zu Jünger, haltet. Und das, was wir vorbereitet haben als Gemeinde, muss ich sagen, ist ein super Kreisel. Hat die besten Bedingungen. Aber es wird funktionieren, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, es geht nur, wenn Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ihn kennenlernen. Und mit der Verheißung, dass Jesus alle Macht hat, und mit der Verheißung, dass Jesus immer bei dir ist, darfst du es wagen und ausprobieren. Für mich an der Stelle ist Mission nicht zwingend, wie ich es noch gelernt habe vor vielen Jahren, die überkulturelle Evangelisation. Also Evangelisation war so dein Nachbar und das um dich herum, dafür gab es dann Zelte und evangelistische Straßeneinsätze und sowas. Und alles, was dann so mal über Deutschland hinausging, das wurde als Mission bezeichnet. Wenn wir genau reinschauen in der Bibel, dann stellen wir fest, dass Evangelisation und Mission synonym sind. Da geht es nicht in erster Linie um Kulturen, aber wir haben inzwischen in Deutschland viele Kulturen. Wenn ich unsere Gemeinde anschaue, haben wir genial viele Kulturen. Und an unserer Dreamteam-Party schon an Mitarbeitern kam das auch zum Ausdruck, dass wir verschiedene Kulturen haben. An der Dreamteam-Party kann ich euch was verraten, habe ich was gelernt. Von unseren Afrikanern habe ich gelernt, wie man richtig predigt. Glaubt ihr das nicht? Wie man richtig predigt. So lebendig. Lebendig sagen und dann kommt die Antwort. Und glaubt ihr, dass Jesus alle Tage da ist? Amen. Jawohl. Und dass er dich lieb hat? Amen. Und gebt mir ein Halleluja. Ja, ihr könnt das. Ihr könnt das. Ihr seid spitze. Auch wenn es vielleicht manches Mal lustig wirkt, aber ich glaube, dass eine Einheit und dieses Miteinander Menschen enorm beeindruckt. Und sie fragen, was hat diese Gemeinde, was ich nicht habe? Und Mission darin entsteht, dass wir uns verändern lassen in das Bild Christi und eine Überzeugung haben von dem, was wir glauben. Ich glaube, mit dem geht es los. Mit dem geht es los. Paulus war einer, der wirklich in alle Milieus ging. Und wir haben ja auch in Deutschland, und man kann das schauen, über Deutschland so eine Sinus-Milieu-Studie, die jedes Jahr rauskommt, wie unsere Gesellschaft sich entwickelt. Und als ich in der Bibel gelesen habe und mal den Paulus genauer angeschaut habe, muss ich feststellen, dass er in allen Milieus war. Und habe dann gedacht, Mensch, Jesus war doch eigentlich der, der zu allen Ecken und überall hingeht. Und habe danach studiert und auch er ging in alle Milieus, die es damals gab. Und ich weiß, dass von allen Fachleuten und überall beraten wird, dass man sich auf Milieus einstellen soll. Und wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann sehe ich, dass das Evangelium für alle Milieus wichtig ist, weil jeder Mensch von Gott geliebt ist. Aber ich habe auch erkannt, dass nicht alle Milieus die gleichen Bedürfnisse und das gleiche Verstehen haben vom Evangelium und dass man jedem es anders erklären muss. Und wisst ihr, darin liegt die Stärke der Gemeinde, weil Gemeinde hat sehr viele Milieus abgedeckt. Und dort, wo wir Jesus bezeugen und es hineintragen, da wird es Licht, weil da entsteht Leben. Und wenn du sagst, aber Alexander, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dann möchte ich dich ermutigen mit 1. Korinther 2, Vers 1 bis 5. Denn da bringt für mich Paulus etwas ganz stark auf den Punkt. Da heißt, sagt er über die Korinther, als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, die bisher verborgen war, also die ihr nicht kannte, die ihr nicht verstanden habt, die nicht klar war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit getan. Also wenn du Angst hast, das Evangelium weiterzugeben, weil du sagst, ich kann nicht so gut reden, mir fehlen oft die Gedanken. Hey, herzlich willkommen bei Paulus. für mich ein Mega-Missionar. Ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Denkt manches Mal, das ist sehr, sehr einfach. Und wer glaubt schon, wenn ich mit Jesus komme? Muss man nicht überzeugen? Muss man nicht eine geschliffene Rede haben? Muss man nicht wirklich wissen, von wo nach wo man den anderen führen sollte? Paulus hat gesagt, als ich nach Korinth kam, ich habe das alles erstmal weggetan. Ich habe den Gekreuzigten gepredigt. Dabei war ich sogar schwach und elend und er hat gezittert vor Angst. Also wenn du vielleicht mal irgendwo stehst in einer Umgebung, wo du denkst, jetzt wär's dran und du verlierst den Mut, um für Jesus Zeugnis zu geben, denk an Paulus, dem ging es nicht anders. Er hat gezittert, aber er hat es dann gesagt. Was ich euch sagte und predigte, und hier mit diesem Predigen, da steht Martyria. Wenn wir Martyria heißen, dann denken wir, oh, jetzt sind wir gleich Märtyrer. Aber Martyria heißt eigentlich übersetzt Zeugnis, predigt, erzählt von dem, was er erlebt hat mit Gott. Es geht nicht in erster Linie darum, dass du die letzte Predigt zitierst, die du wahrscheinlich heute Mittag vielleicht vergessen hast. Denn es geht darum, dass du als Missionar von dem erzählst, was du erlebt hast. Mich hat es sehr erinnert an unseren Abend mit unseren polnischen Geschwistern, als wir hier waren und mal ein paar Stunden der Gottesdienst ging, nicht nur anderthalb. Da war eine Predigt nach der anderen, ein Zeugnis nach dem anderen. Und Gott war da und hat gewirkt. Und versteht ihr, wo wir das Zeugnis ablegen für ihn, da stellt er sich dazu. Er hat nämlich gesagt, er ist bei uns. Alle Tage. Und es geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Und da ist jetzt die Frage, auf was vertrauen wir denn dann? Ich muss euch sagen, ich habe immer sehr viel Mühe mit meiner Predigt, wenn sie nicht ausgeklügelt ist. Wirklich. Ich habe sehr viel Mühe, wenn ich meine Punkte nicht so gut sortiert habe, wie ich mir das vorstelle. Aber Gott hat hier ganz neu zu mir gesprochen, hat gesagt, Alexander, überleg dir doch mal, wenn deine Predigt nicht durch überredende Worte, sondern durch meine Kraft bestätigt wird. Was für ein Unterschied. Und ich bin daheim auf die Knie gegangen und habe gesagt, Gott, ich wünsche mir ab heute neu, dass deine Kraft durch die Predigt wirkt, egal wie die Punkte sind. Ich wünsche mir, dass Gott erlebt wird, und dein Zeugnis und deine Mission durchdringt, auch hier in unserer Gemeinde. Nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst, aber durch seinen Geist und durch seine Kraft. Paulus kannte diese ganzen Herausforderungen in seiner Mission. Als er, ich habe euch mal eine Reise mitgebracht, eine Reiseroute von ihm, er musste ja da erst noch in Jerusalem zum Apostelkonzil, das würdet ihr in Apostelgeschichte 15 finden, die ganze Geschichte mit Beschneidung und so weiter, haben sie da miteinander verklamüsert. Und als er dann die zweite, ist er zurück nach Antiochia hoch, und als er die zweite Missionsreise startete, war er dort in der Stadt. Und da ging er los durch Phrygien, Pamphylien, dann hoch Antiochia, Troas, hat schon eine ganze Reise hinter sich, überall gepredigt, zum Teil Gemeinden gegründet, wo Menschen bereit war, ihr Herz aufging. Und ich kann mich noch gut an eine Predigt hier erinnern von Heide Ortpalik, die hat nämlich von dieser Zickzacklinie im Nirgendwo gepredigt. Wo wir immer denken, der Paulus wusste ganz genau, jetzt geht's dahin und danach geht's dahin und dann ging's wieder weiter. Sondern es gibt eine ganze Zeiträume auch in seinem Bericht, wo nicht viel steht. Wo er manchmal auch gefragt hat sogar, Herr, wohin geht's weiter? Wenn du in deinem Leben dich aufmachst als Missionar, gibt es solche Dinge, solche Zeiten, wo du sagst, Herr, ich komme nicht so richtig durch. Aber Paulus hat nie aufgegeben, sondern blieb dran im Gebet und hat Gott gefragt, Herr, was ist mein nächster Schritt? Wer soll errettet werden? Und bis Athen hat er sich durchgearbeitet. Und Athen, so eine große Stadt, auch damals schon, ist nicht so viel passiert. Keine so mega Erweckung. Gut, da hat sich eine Damaris bekehrt, da war auch einer von den Obersten dabei, die sich bekehrt haben. Aber so richtig, dass er davon begeistert war. Dann kommt er weiter nach Korinth. Korinth war damals ein mega Umschlagplatz. Muss ich mal vorstellen, wenn eine große Stadt am Hafen liegt, viel Güter durchgingen, viele Leute durchgereist sind. Ich habe gelesen, dass 2/3 der Bevölkerung von Korinth Sklaven waren. Das heißt also, es waren mehr Leute von außerhalb da als Griechen. Es war eine Stadt, wo Unzucht und alle mögliche lästerliche Dinge total normal waren. Es war eine Stadt, über die es Sprichwörter war. Ein Sprichwort hieß zum Beispiel, du lebst wie ein Korinther. Das war so einer, der wirklich sich um gar nichts gekümmert hat, sondern seinen Egoismus und seinen Trieben nachgegangen ist. In so eine Stadt zu gehen, wenn in Athen schon nicht viel funktioniert, mit wie viel Hoffnung geht man dann nach Korinth? Und dann kommt er dort an und du denkst, puh, ich kenne schon, ich weiß schon, was da auf mich zukommt. Das ist nicht einfach. Dann findet er ein paar, Priscilla und Aquila, das waren Juden, die waren mal in Rom, sind dann nach Korinth ausgewandert und das waren Gläubige an Jesus oder Christen genannt. Und er findet in so einer Hochburg von schlechten Umständen Partner, Menschen, die ihm zur Seite stehen. Kann man Apostelgeschichte 18 dann einfach mal weiterlesen, da kommen die Sachen ganz ausführlich. In einer Stadt, wo die Aphrodite ihren Tempel hatte, wo Götter angebetet wurden, wo es 1000 Priesterinnen gab. Und Priesterinnen damals waren geistliche Prostituierte, wo Menschen zuhauf verführt wurden und Gebundenheiten entstanden sind. Das war das Umfeld für das Evangelium, in das Paulus sich gesandt wusste. Hat da Gottes Wort überhaupt eine Chance? Ich glaube, genau nur so, wie er es gemacht hat. Nicht mit ausgeklügelter Rede, sondern mit dem Zeugnis, das Gott in sein Leben hineingelegt hat. Und er war zuerst ein Gegner Gottes und hat sich umgekehrt und wurde ein Nachfolger, ein Jünger Jesu. Hey, ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht und was dich geprägt hat, aber wenn du auch schon gegen Jesus warst, du kannst ein Paulus werden. Für Gottes Kraft ist nichts zu schwer, um Menschen zu verändern, um Menschen in die Nachfolge zu rufen. Und Gott wirkt durch Missionare bis in die heutige Zeit. Ich habe jetzt erst wieder einen Bericht über Hudson Taylor gelesen. Ich habe da mal ein Bild mitgebracht von einem der etwas älteren Missionare. Ein Mann, der nach Indien ging, von England sich schon mit 17 bekehrt hatte und recht früh aus dem christlichen Elternhaus kam und strenge Erziehung hatte und es wirklich ernst nahm und wusste in seinem Herzen, er möchte Menschen für Jesus gewinnen. Der viele auch Widerstände hatte und enorme Herausforderungen, auch privat in seiner Mission. Er hat für sich gesagt, ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich die Botschaft Jesu hören. Er hat Wege beschritten, die vorher noch nie jemand anderes ging. Auch ein deutscher Missionar, der schon in Indien war, der soll wohl an der Küste gewesen sein, Samuel Hebig, der für mich auch ein großes Vorbild ist als Missionar, als jemand, der ausgeht. Es gibt so viel ermutigende Biografien. Zu Zeiten, wo jeder von den Missionaren immer wusste, der Auftrag kann mein Todesurteil sein. Keiner von diesen Helden Jesu ist rausgegangen, um ein Held zu werden, um mal berühmt zu sein. Das Einzige, was sein Zentrum war in seiner Botschaft, in seinem Leben, war die Mission Jesu. Alles andere, wie groß dieses Schwungrad ist, war egal für sie. Denn die allermeisten, die Wege gegangen sind, von denen gibt es kein Buch, und den Namen haben wir noch nie gehört, weil sie genau das erlebt haben, dass sie ihr Leben für Jesus gelassen haben. Und die Herausforderung, liebe Geschwister, wird in nicht allzu ferner Zukunft auch für uns neu werden. Wie viel ist uns das Evangelium wirklich wert? Würdest du es mit deinem Leben bezahlen? Würdest du sagen, an dem halte ich fest, egal was kommt? Bist du dir sicher, dass auch wenn es schwierig wird, wie Jesus es verheißen hat, er immer bei uns ist und er trotzdem alle Macht hat? Das fühlt sich in der Mission oft ganz anders an und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe vor kurzem mit einem Menschen gesprochen, auch in Darmstadt, über den Glauben. Und nicht, dass ich Angst hätte um mein Leben, nicht, dass ich Bibelstellen gesucht hätte, aber ich habe gespürt, ich komme in seinem Herzen nicht an. Und mir fiel kein Zeugnis aus meinem Leben ein, das ich sagen hätte sollen oder können. Und ich war nachher total frustriert nach dem Gespräch und bin mit dem Fahrrad heimgefahren und habe mich gefragt, Herr Jesus, warum fällt mir kein Zeugnis ein, das ich ihm erzählen kann über deine Kraft und Macht, so wie es Paulus ja auch gemacht hat. Und letzten Endes war es für mich auch eine innere Ausrichtung. Eine Ausrichtung war immer auf Gottes Wort, immer auf die geschliffene Rede, immer auf überzeugende Kraft, immer, dass er redet. Und ich bin mir sicher, dass Gott viel mehr möchte von mir und wahrscheinlich auch von dir, Zeugnis zu geben von dem, was du mit ihm erlebt hast. So hat es Paulus gemacht und so hat er viele Gemeinden gegründet. Das andere kommt danach, wo das Herz aufgeht und man hören kann, wer Jesus tatsächlich ist. Und das Zeugnis gegeben ist, dass dein Leben verändert wurde und warum, ist seine Macht da. Es gibt noch andere Evangelisten wie Billy Graham, der viele Menschen bewegt hat und auch aus unserem Bund Reinhard Bonnke und so weiter. Das sind so die Leute, auf die wir vielleicht schauen oder an die wir denken, wenn wir über Missionare nachdenken. Aber ich bin mir sicher, Jesus möchte dich. Und du musst nicht so sein. Und du musst das nicht als Maßstab haben, sondern in deinem Umfeld Menschen anzusprechen und sie zu Jünger zu machen. Das ist unsere Herausforderung. Jesus rettet und Jesus heilt. Als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, die bisher verborgen war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit getan. Ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Und dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Und das ist das, was ich mir wünsche. Und wenn du das glaubst, sag einfach mal Amen. Paulus wusste und hat es auch schon im ersten Kapitel gesagt, dass diese Botschaft bei klugen Leuten nicht ankommt. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir es glauben, ist es eine Gotteskraft. Glaube dem Zeugnis, dem Worte Gottes. Glaube ihm. Und wenn wir da in den Zerbruch gehen und wenn wir da uns vielleicht herausfordern lassen, was ist mein Auftrag? Wo möchte ich den nächsten Schritt gehen, den nächsten Step? Dann darf Gott uns da mitnehmen. Ich habe mal was vorbereitet. Es wird gleich ausgeteilt. Ich möchte es erst noch kurz erklären. Da steht ganz viel drauf. 10 Thesen und darunter jeweils eine Frage. Und vielleicht ist heute mal dran, sich einen Punkt rauszunehmen von den 10 und darüber nachzudenken, wo stehe ich da? Und mir die Frage beantworten, was mache ich daraus? Und weil es immer effektiver ist, wenn man das mit jemandem anderen macht, weil schon beten ist effektiver, so ist auch das effektiver, so ermutige euch zu zweit oder zu dritt, so wie es passt einfach, mal sich dann über den einen Punkt Gedanken zu machen. Wir teilen es jetzt mal kurz aus. Und ich habe deshalb so viel drauf geschrieben, weil ich gedacht habe, vielleicht kann uns das auch noch die nächsten Tage bewegen. Dass man vielleicht für jeden Morgen in der nächsten Zeit sich eine These und eine Frage nochmal vornimmt und sich dazu schreibt, wie stehe ich da dazu? Wie ist meine Position oder meine Haltung und wie sind meine Gedanken? Solange es ausgeteilt wird, lese ich mal die Thesen vor. These 1. Wenn wir Jesu Auftrag verstanden haben, leben wir seine Mission. 2. Wo wir zuerst nach Gottes Reich trachten, wirkt Gott durch uns. 3. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass sie das Evangelium hören, gehen sie verloren. 4. Jesus ist nicht dort, wo stolze, bequeme und selbstgefällige Menschen sind. 5. Wenn unseren Gebeten Taten folgen, werden unsere Gebete und Taten stärker. Nochmal, wenn unsere Gebete und Taten folgen, werden unsere Gebete und Taten stärker. Wir müssen neu lernen, jederzeit und überall missionarisch zu sein. Wenn Jesus die Füße gewaschen hat, würde es uns auch gut stehen. Mission sollte in eine Demokratisierung gebracht werden, dass alle mitmachen. Wenn wir nicht dafür brennen, werden andere nicht angesteckt. Wenn wir Gottes Wort predigen, bestätigt er es mit Zeichen und Wundern. Lasst uns mal dafür Zeit nehmen. Ja, manches Mal ist eine Herausforderung, aus zu viel etwas auszuwählen. Aber die Chance soll sein, dass man daran weitermacht. Weil mein Wunsch ist, dass es nicht nur eine Predigt ist, die man mal anhört, sondern etwas, wo uns wirklich tiefer beschäftigt, wir mitnehmen und zur Veränderung bringt. Und wenn jemand noch keinen Zettel bekommen hat und gerne einen hat, es hat noch übrig, wir werden sie am Ausgang hinten hinlegen, dass man noch Zettel mitnehmen kann, auch für zu Hause. Und wer einen braucht, kann ihn bei mir auch erfragen. Alles digital, man kann das auch ganz schnell dann verschicken oder in der Homepage der Gemeinde hochladen, dass man zugreifen kann. Auch so Sachen sind möglich. Aber mir ist jetzt wirklich nochmal wichtig geworden, auch für heute, Gott wirken zu lassen und mit seiner Kraft zu rechnen. Und wenn jetzt die Lobpreisgruppe nach vorne kommt und auch die Segnungshelfer sich hinten aufstellen zum Gebet, möchte ich dazu einladen, heute Morgen konkret um Gottes Wunder zu bitten unter uns. Vielleicht bist du krank. Vielleicht hast du gewisse Leiden, dann glaube ich, dass heute Gott da ist, der ein Zeichen setzt, dass du Zeugnis geben kannst von dem, was er getan hat und seine Mission sich ausbreitet. Und vielleicht sind Dinge da, die du dir gesagt hast, ach, ich habe es schon abgelegt, ich kann es kaum mehr glauben. Jesus ist da und ich glaube, dass er sein Wort heute Morgen hier bestätigt. Und je größer das ist, was er tun kann, umso stärker wirst du angerührt werden und wirst bewegt werden, damit nicht hinterm Berg zu halten. Und ich weiß, dass Gott heute wirkt, rettet, heilt, befreit. Sonst wäre meine Predigt umsonst, sonst würde ich es nicht machen. Lasst uns zu seinem Thron kommen und ihn bestürmen und sagen, Herr, jetzt brauchen wir dich. Und ich möchte noch beten. Jesus, das Abenteuer beginnt immer dort, wo wir das leben, was du gesagt hast. Es geht nicht um weitere Erkenntnisse, sondern es geht darum, dass wir erleben dürfen und spüren, was deine Verheißungen für uns heute bedeuten. Jesus, und ich danke dir auch jetzt schon für das, dass dein Wort wahr ist und dass wir es glauben. Ja, Jesus, und dass wir es erleben dürfen und dass du keinen Zweifel daran lässt, dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und dass wir wissen dürfen, jeden Tag stehst du an unserer Seite. Jesus, und wenn du uns gesandt hast, dann brauchen wir eine Botschaft, die Menschen ansteckt. Und ich bete heute Morgen, dass hier im Gebet und der Fürbitte Zeugnis freigesetzt wird in Kraft und Macht. Jesus, das, was dich ausmacht, das, was deine Botschaft so einzigartig macht, dass dein Name verherrlicht wird, dass du groß gemacht wirst unter uns. Und wir danken dir, dass wir es schon erleben durften hier und dass wir es weiterhin erleben dürfen. Dir ist nichts zu schwer. Dir ist nichts zu groß oder zu klein. Dank sei dir dafür. Heiliger Geist, du bist unsere Mitte. Wir danken für dein Wirken. Wir danken für deine Kraft, für Heilung und Befreiung. Im Namen Jesu. Amen. Wenn jemand, wie gesagt, ein Anliegen hat des Gebets, geht zu den Gebetshelfern, er geht dadurch zu Jesus, er geht nicht zu Menschen, er geht zu dem, der die Macht hat.